Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem Zimmernachbarn Roland in Tabor damals. Wir hatten zusammen auf der WG gewohnt. Er ist später auch mein Trauzeuge geworden. Und als wir da angefangen haben, so um die 2000 und in der ersten Phase des Kennenlernens damals auf unseren Betten saßen im Zimmer und uns ausgetauscht haben über uns und unsere Herkunftsfamilien, über unsere Eltern und unsere Geschwister, da hat Roland im Verlauf des Gesprächs irgendwann gemeint und gesagt: Christian, wenn wir dann irgendwann mal selbst Väter sind, viel mehr machen, als zu versuchen, ein gutes Vorbild zu sein und zu beten, dass die Kinder die Teenagerzeit irgendwie halbwegs unbeschadet überstehen, kann man sowieso nicht machen. Kein Mensch weiß im Voraus, was mal aus den eigenen Kindern wird. Das ist ein weiser Mann gewesen, mein Roland. Und das ist eine Unsicherheit, mit der Eltern und auch Großeltern konfrontiert gewesen sind, seit es Kinder gab. Und das Spannende ist, dass das ja in einem gewissen Fall möglicherweise auch für Maria in ihrer Beziehung und in ihrer Relation zu Jesus der Fall gewesen sein mag. Im Lukas-Evangelium heißt es, nachdem die Hirten den neugeborenen Eltern einen Besuch abgestattet haben und die Engelsbegegnung mit Sicherheit nicht verschwiegen haben, was die ihnen mitgeteilt haben, heißt es in Lukas 2, Vers 19, Maria aber behielt diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Na, also das hat was mit ihr gemacht, das, was ihr dort überliefert worden ist. Und im Zug der Weihnachtsgeschichte bei Lukas tauchen dann noch ein paar weitere Verse und Bezüge auf dieses spezielle Kind auf. In Lukas 1, Vers 33 heißt es zum Beispiel von Jesus, dass er König sein wird über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich, also das Reich von Jesus, wird kein Ende haben. Dann heißt es an anderer Stelle, er ist der Retter. Und in dem Lied, das wir gerade gehört haben, das Joela in Übersetzung vorgelesen hat und wir dann auch gehört haben, heißt es in der dritten Strophe: Maria, ahntest du, dass dein kleiner Junge der Herr des Universums ist? Ahntest du, dass dein kleiner Junge eines Tages über alle Nationen herrschen wird? Und dass dieses schlafende Kind in deinen Armen niemand anderes ist als der große Ich Bin, Gott selbst. Und wie gesagt, manchmal stellen sich die Frage, deshalb das Thema der heutigen Predigt: Wer ist eigentlich die wichtigste Person in der Geschichte der Menschheit? Und ich finde es klasse, dass Joela sich da selber auf der Suche gemacht hat, weil ich habe auch gesucht und ich habe was anderes gefunden. Ne? Um die Frage zu beantworten, haben der Informatiker Stephen Skiena heißt der, und Google-Ingenieur Charles Ward ein System entwickelt, dass historische Persönlichkeiten versucht, nach ihrer Bedeutung einzuordnen. Und die Forschung, die sie sozusagen damals gemacht haben, ist in einem Buch mit dem Titel Who's Bigger, Where Historical Figures Really Rank festgehalten. Und um die Rangfolge der Bedeutung, wie sie in dieser Liste haben, zu erstellen, haben sie mehrere hunderttausend Namen bewertet, kalkulierten Punkte für Berühmtheit, für Leistung, für Nachhaltigkeit. Und haben dann berücksichtigt, wie lange jemand gelebt hat und zu welcher Zeit diese Person gelebt hat. Und quasi so ein bisschen kann man sich das vorstellen, wie Google eben Seiten rangiert, haben die Autoren dann Google untersucht, Wikipedia und diverse anderen Quellen. Sie haben zum Beispiel den Einfluss von Aristoteles verglichen mit dem von Britney Spears. Und obwohl effektiv betrachtet wahrscheinlich mehr Menschen Britney Spears kennen als Aristoteles, wird ihre Relevanz in nur 100 Jahren wahrscheinlich nicht besonders groß gewesen sein, während Aristoteles Relevanz seit Jahrtausenden schon andauernd. Aristoteles war ein Mann für die Ewigkeit, wenn man so sagen will. Ob Britney Spears eine Frau für die Ewigkeit sein wird, das müssen wir dann nochmal gucken in 150 Jahren oder sowas. Hier sind die Top 10 der einflussreichsten Menschen der Geschichte nach dieser Liste. Nummer 1, ich lasse euch jetzt nicht raten, das wird euch vielleicht auch ein bisschen wundern, was die jetzt nämlich bei Platz 1 haben. Das ist Jesus. Die kommen auch gleich zu einer Begründung, warum sie das haben. Und einfach nur mal so zur Draufsicht für diejenigen, die jetzt hier sind und auch für euch zu Hause, Platz 2 bis 9. Da sind dann aber Namen, die wir eben auch schon gehört haben. Napoleon Platz 2, Mohammed auf Platz 3, Shakespeare haben wir dabei, Hitler ist auch Platz 7, Aristoteles auf Platz 8 und sowas. Hier noch ein paar erwähnenswerte Nennungen, weil die Liste, die die haben, war relativ groß. Platz 18, ein Platz vor Stalin immerhin Martin Luther und dann so um die Rangierung 8500 herum kommt irgendwann Justin Bieber. Wie ist der mit Jesus vergleichbar? Da haben die Autoren in einem Interview, das ich gefunden habe, haben sie gesagt, die Bedeutung von Jesus zeigt sich in seinem Bekanntheitsgrad heute, volle 2000 Jahre nach seinem Tod. Wir sehen nicht, dass dasselbe für Justin Bieber passiert. Also warum ist Jesus Platz 1 auf der Liste? Sie sagen, das hat mit etwas zu tun, das man Meme nennt. Also dass ich ursprünglich biologisch ist, eine Terminologie, die übrigens von Richard Dawkins geprägt worden ist, dass sich ursprünglich auf die Verbreitung kultureller Informationen und Traditionen bezieht. Und die Autoren schreiben dann, wir messen die Stärke dieses Memes, wie erfolgreich die Idee dieser Person durch die Zeit verbreitet wird. Und dann sagen sie, mit über 2 Milliarden Anhängern heute, volle 2000 Jahre nach seinem Tod, ist Jesus ein unglaublich erfolgreiches historisches Meme. Das sind jetzt zwei, ich weiß nicht, ob das Christen sind oder ob da einer christlich verdächtig ist oder sowas. Das ist auf jeden Fall ihre Untersuchung gewesen. Und wenn man zu Bekanntheit und zu Ruhm eines sagen kann, ist, dass der auch vergänglich ist. Wir alle verstehen das oder sollten es zumindest, wenn man bedenkt, wie schnell die Helden von gestern zu den Warmalwärs von heute und den vergessenen Fußnoten von morgen werden. Das kennen wir alles aus der Geschichte. Und sogar, das fand ich ganz historisch auch ganz interessant und fast ein bisschen witzig, während des Krönungszeremoniells von einem neuen Papst ruft der Zeremoniar beim Betreten des Petersdoms dreimal Sic transit gloria mundi. So vergeht der Ruhm der Welt, ne, um sich daran zu erinnern, ja, auch der Papst ist vergänglich. Obwohl wir jetzt nicht irgendwie was mit dem Papst zu tun haben, mit unserer Denomination, aber das ist eine interessante Einsicht. Wohin entwickelt sich unsere Geschichte? Und über diese Frage sinnieren Philosophen seit Menschengedenken nach. Sind unsere Geschichte, unsere Biografie nicht mehr als ein Märchen, erzählt von einem Idioten voller Lärm und Wut, das nichts bedeutet, so wie Shakespeare hat es Macbeth sagen lassen. Oder hat ein Historiker mit Namen Edward Gibbon recht, wenn er sagt, dass die Geschichte in der Tat wenig mehr sei als das Register der Verbrechen, Torheiten und Unglücklichkeiten der Menschheit. Das ist eine sehr pessimistische Sicht auf Geschichte. Und man kann Geschichte ganz, ganz unterschiedlich angucken. Man kann eine quasi hinduistische Sichtweise akzeptieren, dass die Geschichte sich quasi ein endlos wiederholender Kreislauf der Reinkarnation ist. Oder man kann eine evolutionäre Ansicht annehmen, dass alles zufällig gesteuert ist und ohne tieferen Sinn. Und die Frage, die man immer stellen muss, ist, wohin führt das dann? Führt es zu einem positiv denkenden Mantra, in dem ich quasi jeden Tag in jeder Hinsicht besser und besser und besser und besser werde? Oder führt es vielleicht möglicherweise dann gewisserweise auch zu einem Zynismus, der zu dem Schluss kommt, naja, das Leben ist doch sinnlos und es ist eine ewige Sackgasse, die zu gar nichts führt. Und ich glaube schon, dass es nicht viele Fragen gibt, die wichtiger sind als die Art und Weise, wie wir unsere Geschichte und damit auch unser eigenes Leben betrachten. Wenn ich glaube, dass die Geschichte und wenn ich glaube, dass mein Leben und meine Biografie nirgendwohin führt, dann ist mein Leben halt nicht mehr als ein kurzes Auftauchen auf dem Radarschirm des Universums. Ich tauche auf, ich flimmer da einmal kurz über den Bildschirm der Unendlichkeit und verschwinde, ohne dass jemand irgendwie mal wieder was von mir hört. Wenn die Geschichte kein Ziel hat, dann hat das Leben keinen Sinn, weil dann jeder von uns letztlich sich selbst überlassen ist. Aus Gottes Perspektive, so wie wir sie durch seine Offenbarung... Ja, Hartmut, wolltest du was sagen?
Ja, im Moment ist das Thema Philosophen ganz
groß. Ja, genau. Und das ist, wie gesagt, eine Sache, durch die diskutiert. Man hat ihn nicht umsonst diskutiert in den letzten 2 Jahrtausenden. Und auch gerade ist es eben top aktuell. Und aus Gottes Geschichte, wenn man die Perspektive der biblischen Offenbarung sozusagen nimmt, ist die Geschichte der Welt dann seine Geschichte, also der festgehaltene Umgang Gottes mit uns und mit seiner Schöpfung. Ursprung, Zweck und Ziel werden dort dargelegt. Und das zeigt sich ein bisschen, dass die Geschichte auch gedacht ist als die langsame Entfaltung von Gottes Absicht mit dieser Erde. Und das zieht sich durch das Alte Testament und es zieht sich durch das Neue Testament. Die alttestamentlichen Propheten haben immer wieder von einem kommenden Königreich auf der Erde gesprochen. Abraham hat einen flüchtigen Blick darauf erhascht. Mose hat es aus der Ferne gesehen. David erfuhr es gewissermaßen direkt von Gott. Und die Propheten haben an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Stellen, wie zum Beispiel in Jesaja 9, das gerade vorgelesen worden ist, als Textlesung diese Details angefangen auszufüllen. Sie haben eine Zeit vorausgesehen, in der Gottes Messias die Welt von Davids Thron aus regieren würde. Und wenn man die Teile zusammensetzt, dann sprechen die von einem kommenden goldenen Zeitalter für die Erde, das irgendwann anbrechen wird. Deshalb kann man in diesem Kontext die Frage stellen, naja, was ist denn das, was wirklich beständig ist? Und an der Stelle können wir zurückkommen zum Lukas-Evangelium. Nochmal Lukas 1, Vers 33. Er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Und das ist genau das, was die neutestamentlichen Autoren erkannt haben. Der versprochene Messias aus dem Alten Testament, diese Hoffnungsfigur, diese Erlöserfigur, ist niemand anders als dieser Jesus, der vor 2000 Jahren geboren wird. Und ich versuche mal eine Kurzversion des biblischen Geschichtsverständnisses abzureißen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann setzt er Adam und Eva auf die Erde, macht sie quasi zu den Verwaltern über den ganzen Planeten. Als sie ungehorsam waren, geben sie ihre Verwalterschaft ein Stück weit mit ab. Und von diesem Tag an bis heute leben wir mit der Konsequenz dessen, was die Bibel als den Fall umschreibt. Sie ist immer noch Gottes Welt als seine Schöpfung. Aber um die Stücke von der zerbrochenen Beziehung zwischen eben dieser Schöpfung und ihm zu kitten, etabliert Gott in der Geschichte sowohl Mittel als auch den Weg, diese zurückzugewinnen. Und das bedeutete eben, dass seine Botschaft durch Könige und Propheten und Priester und Dichter gesendet worden ist. Es hat bedeutet, ein ganzes Volk zu erwählen, qua dessen er alle Nationen der Erde segnen werden würde. Und um dann wahrhaftig Versöhnung wiederherzustellen, tritt Gott schließlich in Person in die menschliche Rasse ein. Und für uns bedeutet es, Gott gewinnt am Ende. Gegen all die Dinge, die uns jetzt noch in Angst und Schrecken versetzen, können wir wissen, ja, das Licht vertreibt das Dunkel von Ungewissheit, von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Und dieses Licht ist für uns sichtbar seit nun fast 2000 Jahren. Und es ist greifbar und es ist erfahrbar in diesem Jesus. Und vor knapp einem Jahrhundert hat Dr. James Allen Francis in einer Predigt das, was später mal als A Solitary Life in einem Essay festgehalten werden würde, schriftlich eben formuliert. Und so eine kleine Adaption von dem sehen wir uns jetzt zum Ende kurz an. Für die aufgezeichnete Predigt kann es sein, dass wir das aus rechtlichen Gründen von YouTube wieder entfernen müssen. Ihr würdet dann aber den entsprechenden, die entsprechenden Infos im Link zu diesem Video finden. Seinen Geburtstag feiern wir jedes Jahr zu Weihnachten. Und wenn Bildung oder Erziehung unser größtes Bedürfnis gewesen wäre, dann hätte Gott uns einen Lehrer schicken können. Wenn Finanzen unser größtes Bedürfnis oder finanzielle Sicherheit gewesen wäre, dann hätte er uns einen Bankier ausmachen können. Wenn unser größtes Bedürfnis Ratschläge gewesen wären, dann hätte er uns einen Mentor, Coach oder Seelsorger geschickt. Aber weil unser größtes Bedürfnis eben Vergebung und Versöhnung gewesen ist, hat Gott uns an Weihnachten einen Retter geschickt. Und sein Name ist Jesus. Er ist Christus, der Herr, der Sohn Gottes, der vom Himmel her auf die Erde gekommen ist, weil wir Versöhnung brauchen. Und Gottes Antwort darauf ist in diesem Baby namens Jesus eingepackt. In einem Interview mit David Frost auf PBS hat Billy Graham gesagt, er hoffe, dass das letzte Wort, das er vor seinem Tod aussprechen würde, schlicht und ergreifend dieses sei: Jesus. Und ich glaube, das ist ein guter Gedanke. Weil dieser Jesus ein Reich hat, er baut es in den Herzen der Menschen überall auf dieser Welt und eines Tages wird er wiederkommen und sichtbar das erfüllen, was uns versprochen ist, nämlich über die Erde zu herrschen. Und dieses Reich, sein Reich, wird niemals enden. Und mit diesem hoffnungsvollen Gedanken wünsche ich euch und wünsche ich Ihnen einen Restwarten auf ein hoffentlich ebenso gesegnetes Weihnachtsfest. Amen.